Konrad Schmidt und Jens Schröter, die Entstehung der Bibel. Von den ersten Texten zu den Heiligen Schriften. Was ist die Bibel? Die Frage mag im ersten Moment simpel klingen. Doch wenn man sich ihre Geschichte ansieht, wird schnell klar, dass es darauf keine einfache Antwort gibt. Schon allein deshalb nicht, weil Judentum und Christentum jeweils eine eigene Bibel haben, auch wenn sich ein großer Teil ihrer Schriften überschneidet. Wie kam es also zu der Trennung? Und worin genau liegen die Unterschiede beider Versionen? Unsere Blinks verschaffen dir einen Überblick über die spannende Entstehungsgeschichte des berühmtesten Buches der Welt. Wir befördern dich ins antike Juda und reisen mit dir von dort durch die Jahrhunderte, in denen aus Juden und Christentum Weltreligionen wurden. Dabei werden wir dich mit den neuesten Erkenntnissen aus der Bibelforschung versorgen. Blink Nummer 1. Die eine Bibel gibt es nicht. Die Bibel wird oft das Buch der Bücher genannt. Damit soll ihre Bedeutung in der Geschichte der Menschheit unterstrichen werden. Aber wusstest du, dass man die Bezeichnung auch wörtlich verstehen kann, also als ein Werk, das aus mehreren Büchern besteht? Darauf deutet schon der Begriff, von dem sich unser Wort Bibel ableitet. Die griechische Bezeichnung Biblia ist der Plural von Biblion und bedeutet so viel wie Bücher, Schriften, Dokumente. Das entsprach auch lange dem Verständnis der Heiligen Schrift im Juden- und Christentum. Die Vorstellung, dass ein einziges Buch die komplette jüdische oder christliche Bibel umfasst, ist erst mit der Erfindung des Buchdrucks entstanden. Aber worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen den Bibeln beider Religionen? Für die Bibel gibt es im Judentum keinen alleingültigen Begriff. Sie wird jüdische Bibel genannt, hebräische Bibel oder Tanach. Letzteres ist ein Akronym aus den Anfangsbuchstaben T, N und K der drei Teile der hebräischen Bibel. Tora, Neviim und Ketuvim. Übersetzt heißen die Abschnitte Gesetz, Propheten und Schriften. In der christlichen Bibel bilden sie in leicht geänderter Anordnung das Alte Testament. Ihm folgt das Neue Testament, welches Jesus Christus als Sohn Gottes verkündet. Die Bezeichnungen haben sich allerdings erst nach und nach herausgebildet. Sie leiten sich vom griechischen Begriff Diatheke ab, lateinisch Testamentum, und bedeuten Bund. Und um gleich einem Missverständnis vorzubeugen, die Bezeichnungen Alter Bund und Neuer Bund sind in ihrem Ursprung nicht wertend gemeint. Nach christlichem Verständnis gibt es im Alten Bund, der zwischen Gott und seinem Volk Israel besteht, bereits Hinweise darauf, dass ein neuer Bund an seine Stelle treten wird. Er wird zwischen Jesus Christus, der als Retter Israels auftritt, und seinen Anhängern geknüpft. Das Neue Testament ist also kein Gegenstück zum Alten Testament, sondern baut darauf auf. Aber werfen wir zunächst einen Blick in die Anfänge der biblischen Schriften. Wie bereits erwähnt, waren sie lange Zeit nicht als Vollbibeln im Umlauf. Vielmehr gab es unterschiedliche Sammlungen, aus denen sich erst in komplexen und jahrhundertelangen Prozessen der heutige Kanon herausgebildet hat. In den Ursprüngen des Judentums spielten Schriften kaum eine Rolle. Blink Nummer 2. Mit dem babylonischen Exil entwickelte sich das Judentum von einer Kult- zur Buchreligion. Eine Religion, die sich nicht auf ein zentrales Buch stützt, können wir uns heute kaum vorstellen. Der Islam hat den Koran, das Christentum die Bibel und das Judentum den Tanach. Doch all diese Bücher würde es nicht geben, wenn in Israel und Juda nicht zunächst eine Kultreligion entstanden wäre, bei der schriftliche Texte anfangs nur eine untergeordnete Rolle spielten. In dieser Zeit wurde der Kontakt zur Gottheit Jahwe über Opfergaben und Gebete geknüpft, die an lokalen Heiligtümern stattfanden. Im 7. Jahrhundert vor Christus verlagerten sich die Kulthandlungen in Juda in den Tempel von Jerusalem. Dort wurden auch Sprüche, Gedichte oder Lieder verwendet, allerdings eher als loses Beiwerk, dem nicht mehr Bedeutung beigemessen wurde als den Tempelgeräten, die für die Bräuche verwendet wurden. Viele dieser Gesänge waren mündlich überliefert. Die schriftliche Fixierung wurde erst durch ein einschneidendes Erlebnis notwendig. Das trat im Jahr 587 vor Christus ein, als die Babylonier unter ihrem König Nebukadnezar Jerusalem belagerten. Nachdem die Stadt gefallen war, zerstörten sie nicht nur Häuser und Paläste, sondern auch den Tempel. Für die Einwohner, die ihren Kult auf diesen einen Ort ausgerichtet hatten, war das ein traumatisches Erlebnis. Gleichzeitig verschleppte Nebukadnezar einen großen Teil der judäischen Bevölkerung, meist Angehörige der gebildeten Oberschicht, nach Babylon ins sogenannte babylonische Exil. In dieser Zeit nahm die Schrift erstmals eine wichtige Rolle in der Religion der Judäer ein. Um den Kontakt zu ihrer Gottheit aufrechtzuerhalten und das Gefühl einer religiösen Gemeinschaft nicht zu verlieren, sammelten sie ihre Sprüche, Erzählungen und Lieder in schriftlicher Form. 48 Jahre später, im Jahr 539 vor Christus, wurde die Herrschaft der Babylonier von den Persern beendet und die Vertriebenen durften zurückkehren. Es wurde ihnen erlaubt, auf den Ruinen ihres Tempels einen neuen zu errichten, der im Jahr 515 vor Christus eingeweiht wurde. So konnten die Judäer ihre Kulthandlungen wiederbeleben. Gleichzeitig wurde dieser zweite Tempel aber auch zu einem Ort der Schrift. Priester und Schreiber kümmerten sich hier um die Überlieferung wichtiger Schriften. Das babylonische Exil legte den Grundstein für die Entwicklung hin zur Buchreligion und wird deshalb häufig als Beginn des Judentums betrachtet. Doch welche Texte wurden nun als wichtig erachtet? Und wieso spielte dabei die friedliche Fremdherrschaft der Perser eine so wichtige Rolle? Blink Nummer 3. Unter der Herrschaft der Perser entstand in Juda die Tora, das Fundament der jüdischen Bibel. Wie geht man damit um, dass man zwar in seinem eigenen Land lebt, aber von einer Besatzungsmacht regiert wird? Da die Perser ihre Herrschaft in Juda immerhin friedlich ausübten, stand ein Aufstand für die Judäer nicht zur Debatte. Dafür war die schmerzhafte Erfahrung mit den letzten Besatzern, den Babyloniern, noch zu präsent. Und man durfte ja nun sogar die eigene Religion wieder praktizieren. Genau darin lag der Schlüssel. Vor dem babylonischen Exil hatten sich die Judäer keine Vorstellungen darüber gemacht, wo genau Jahwe wohnte. Womöglich dachten einige, er hause im Jerusalemer Tempel. Schließlich trat man dort mit ihm in Kontakt. Nach der Zerstörung ließ sich dieser Glaube jedoch nicht aufrechterhalten. Die Judäer bekamen vielmehr das Gefühl, dass sie auch im Exil eine Verbindung zu Jahwe spürten. So bildete sich die Idee eines Gottes heraus, der überall auf der Welt zugänglich war. Wo sonst sollte er also wohnen, wenn nicht im Himmel? Damit ging eine weitere Modifizierung ihrer Vorstellungen von Jahwe einher. Bisher hatte man ihn immer mit politischem und wirtschaftlichem Erfolg zusammengedacht. Doch er konnte offensichtlich auch wirken, wenn ein fremder König das Land regierte. Diese Erkenntnis bedeutete für das Judentum einen prägenden Einschnitt, der sich in der Formierung der Tora widerspiegelte, dem ersten Teil der hebräischen Bibel. Erste Texte der Tora waren zwar schon vor dem Exil entstanden, aber erst nach dem Exil bekamen sie ihren Charakter als bindendes Gesetz. Wenn Jahwe nämlich weder von Orten noch von Königen abhängig war, dann mussten auch seine Regeln überall gelten. Da die Perser kein zentrales Recht für ihr gesamtes Reich durchsetzten, sondern den unterworfenen Völkern eigene Rechtsordnungen zugestanden, arbeiteten die Judäer die Tora weiter aus. Zum ersten Mal in der Geschichte des Orients entstand so ein Gesetzestext, der keinem irdischen König unterlag und trotzdem höchste Verbindlichkeit hatte. Die Fremdherrschaft der Perser ertrugen die Judäer also dadurch, dass sie sich der Arbeit an den Gesetzen des Judentums widmeten. Indem sie die Tora nach ihrem Abschluss zur höchsten Instanz erklärten, schufen sie zugleich einen Fixpunkt für alle weiteren biblischen Schriften. Blink Nummer 4. Unter hellenistisch-römischer Herrschaft nahm die Bibel weiter Form an und wurde erstmals übersetzt. Aus religiöser Sicht gibt es nichts Höheres als den göttlichen Willen. Mit der Tora lag er für das Judentum nun in Form von Gesetzen vor, und niemand zweifelte an ihrer Autorität. Eine bessere Orientierungshilfe für die jüdische Gemeinde konnte es nicht geben. Doch das Ganze hatte einen Haken. Während man menschengemachte Regeln jederzeit anpassen konnte, lagen nun Gesetze vor, die Jahwe Moses persönlich überreicht hatte. Sie kamen direkt von Gott und waren damit unwiderruflich. Um sie dennoch an sich ändernde Lebensrealitäten anpassen zu können, musste man einen Umweg gehen. So wurde die Auslegung und Interpretation der Tora zu einem elementaren Bestandteil im Umgang mit der Bibel. Die Gesetze wurden aber nicht nur mündlich gedeutet, sondern auch schriftlich. Das zeigt sich vor allem in den prophetischen Texten, in denen sich viele Hinweise auf die Tora als das Wort Gottes finden lassen. So formierte sich in den 300 Jahren vor der Geburt Christi bald auch der zweite Teil der Bibel, die Neviim. Erst die neuere Bibelwissenschaft hat durch historische Rekonstruktion herausgefunden, dass die Bibel von Beginn an also nicht einfach nur ein fortlaufender Text war. Sie war immer auch gleichzeitig ihr eigener Kommentar. Aber Vorsicht! Wir befinden uns immer noch an einem Punkt in der Geschichte der Bibel, an dem die Schriften nicht in einem Buch zusammen auftreten. Nur die Teile Gesetz und Propheten galten inzwischen als kanonisch, also als verbindliche Textsammlungen für das Judentum. Das Gesetz war sogar so prominent, dass es aus dem Hebräischen ins Griechische übertragen wurde. Die Septuaginta ist die älteste uns bekannte Übersetzung. Durch sie wurde die Tora den Griechen zugänglich, die mit den Eroberungsfeldzügen Alexanders des Großen die persische Herrschaft im östlichen Mittelmeerraum beendet hatten. Die Griechen waren dem Judentum keineswegs immer wohlgesonnen. 164 vor Christus entweihten sie den Tempel in Jerusalem zugunsten ihres eigenen Zeus-Kultes. Als knapp 200 Jahre später die Römer einmarschierten, wurde der Tempel sogar ein zweites Mal zerstört. Die Ereignisse brachten die sogenannte apokalyptische Literatur hervor. Darin wurde der Glaube an die Gerechtigkeit Jahwes in Frage gestellt und als Antwort ein allumfassender göttlicher Plan beschrieben, der die Sünder am Ende bestrafen und die Gerechten belohnen werde. Einige der apokalyptischen Schriften fanden Einzug in den dritten Teil der hebräischen Bibel, die Ketuvim, deren finale Gestalt sich aber noch hinauszögern sollte. Blink Nummer 5. Die ersten christlichen Texte setzten sich intensiv mit dem Judentum auseinander. Wer war eigentlich Jesus und welche Rolle spielte er bei der Entstehung der Bibel? Die ältere Forschung ging davon aus, dass sich Jesus über die Tora stellte und deshalb als Gegensatz zum Judentum verstanden werden sollte. Die neuere Forschung widerspricht dieser Ansicht allerdings. Demnach nahm der historische Jesus nur wie viele andere seiner Zeitgenossen an jüdischen Diskursen teil, in denen die Heiligen Schriften unterschiedlich ausgelegt wurden. Sicher ist, dass Jesus als galiläischer Jude geboren wurde. In seiner Kindheit dürfte er daher die gängige Erziehung erhalten haben, die die jüdische Lehre mit einschloss. Vermutlich sprach Jesus Aramäisch, möglicherweise verstand er auch Hebräisch und Griechisch. In jedem Fall bezog er sich später bei seinen öffentlichen Auftritten auf die Schriften Israels. Er argumentierte mit der Tora und kannte wahrscheinlich auch die prophetischen Texte und einige Psalmen. Wenn Jesus in einer Synagoge auftrat oder andernorts lehrte, tat er an sich nichts Besonderes. Im Judentum fanden zu seiner Zeit nämlich starke Deutungskämpfe statt. Die Religion war durch diverse Strömungen und vielfältige Auffassungen geprägt. Von einem Gegensatz zwischen Jesus und dem Judentum zu sprechen, ist allein deshalb problematisch. Mit seiner lebenspraktischen Auslegung der jüdischen Schriften und seinem Ethos der Nächstenliebe scharte Jesus rasch eine treue Gefolgschaft um sich, die 12 Jünger. Sie waren der Grundstein dafür, dass sich nach seiner Kreuzigung eine starke christliche Gemeinschaft bilden konnte. Von ihr gingen missionarische Tätigkeiten aus, die im syrischen Antiochia zur Gründung einer weiteren wichtigen Gemeinde führten. Ihr schloss sich nach seiner Bekehrung auch der Apostel Paulus an, der sich fortan der Verbreitung des christlichen Glaubens widmete. Er reiste nach Kleinasien und Griechenland und schrieb später Briefe an die dort entstandenen neuen Gemeinden. Sie gehören zu den ersten Texten des Neuen Testaments. Von den 14 Briefen, die in der Bibel Paulus zugeschrieben werden, stammen nach aktuellem Stand der Forschung 7 tatsächlich von ihm. Die übrigen gehen vermutlich auf seine Schüler und Anhänger zurück. In ihnen werden immer wieder jüdische Schriften zitiert und auf Jesus Christus hin ausgelegt. Die Spaltung Israels in Christen und Nichtchristen beschreibt Paulus als ein von Gott herbeigeführtes Zwischenstadium, das dieser bald beenden werde. Eine These, die sich als falsch herausstellen sollte. Blink Nummer 6. Im Zuge der Formierung der christlichen Bibel grenzen sich Judentum und Christentum weiter voneinander ab. Die Bezeichnung Judenchristen kommt uns heute ziemlich seltsam vor. Schließlich vereint er zwei Religionen, denen man doch nicht gleichzeitig angehören kann, oder? Tatsächlich war der Begriff zur Zeit von Jesus und später Paulus nicht ungewöhnlich. Wie du gesehen hast, entstand das Christentum ja unmittelbar aus dem Judentum. Zwischen dem 1. und 4. Jahrhundert grenzten sich beide Religionen jedoch zunehmend voneinander ab. Das zeigte sich am deutlichsten darin, dass die Christen ihre Texte nicht einfach in die jüdische Bibel integrierten. Dabei wäre das gar nicht so undenkbar gewesen. Die Tora und die Neviim waren zwar schon abgeschlossen, die Ketuvim aber, der dritte Teil, zu Deutsch Schriften, befand sich noch in Arbeit. Wieso entstanden also zwei unterschiedliche Bibeln? Ein Grund dafür lag darin, dass für die heiligen Schriften verschiedene Sprachen verwendet wurden. Die jüdischen Texte waren auf Hebräisch verfasst, die Paulusbriefe wie auch die folgenden christlichen Schriften, allen voran die Evangelien, hingegen auf Griechisch. Das schuf eine gewisse Distanz. Die weiteren Gründe liegen tiefer. Zum einen war der christliche Glaube eine sehr eigenwillige und starke Interpretation der jüdischen Schriften. Zum anderen wurde das Judentum bald einmal mehr in seinen Grundfesten erschüttert. Im Jahr 70 nach Christus wurde im Zuge der jüdisch-römischen Kriege der Tempel in Jerusalem zum zweiten Mal zerstört. Das führte zu einer Neuorientierung der Religion, aus der die sogenannte rabbinische Zeit hervorging, die bis heute prägendste Strömung im Judentum. Sie ersetzte die Kultordnung, deren Kern im Opfern von Tieren bestand, durch das Feiern von Gebetsgottesdiensten. Und sie beschäftigte sich mit dem neuen Glauben, der sich so schnell verbreitete, dem Christentum. Da für die Wahrung der jüdischen Identität bereits die religiösen Bräuche angepasst werden mussten, konnte man unmöglich auch noch die eigenen Schriften neu interpretieren. Stattdessen kam es zu einer Wechselwirkung beider Religionen, die zur Entstehung zweier Bibeln führte. Keine der beiden lag jedoch in einer Gesamtausgabe vor. Das änderte sich erst, als die Römer im 4. Jahrhundert das Christentum zur Reichsreligion erklärten und Prachtbände anfertigen ließen, die das Alte und das Neue Testament zusammen enthielten. Während das Christentum also seine Vollbibeln bekam, entstand im Judentum noch eine zweite Textsammlung, die genauso wichtig werden sollte wie seine Bibel, der Talmud. Blink Nummer 7. Zwischen dem 1. und 6. Jahrhundert fand die jüdische Bibel ihren Abschluss. Und mit dem Talmud entstand noch eine weitere wichtige Textsammlung. Die Christen waren mit ihrem Neuen Testament relativ schnell fertig. Innerhalb von knapp 100 Jahren schlossen sie die Sammlung der 27 darin enthaltenen Schriften ab. Parallel dazu formte das Judentum im 2. Jahrhundert den dritten und letzten Teil seiner Bibel, die Ketuvim. Woraus bestand er und wieso entstand mit dem Talmud noch eine zweite, genauso wichtige jüdische Textsammlung? Die deutsche Bezeichnung für die Ketuvim, Schriften, deutet schon darauf hin, worum es sich hierbei handelt. In der Bibelforschung spricht man auch von einem Sammelbecken, denn es wurden darin wichtige Texte aufgefangen, die noch nicht zur jüdischen Bibel gehörten. Bei der Entstehung der Ketuvim spielte das Christentum eine entscheidende Rolle. Jüdische Schriften wurden herangezogen oder geschrieben, um sich von dem neuen Glauben abzugrenzen. Da der zweite Teil der jüdischen Bibel zu der Zeit bereits als abgeschlossen galt, musste man also einen dritten hinzufügen. Wie genau die Auswahl der Texte stattfand, lässt sich allerdings nicht mehr rekonstruieren. Inhaltlich und stilistisch haben sie den Charakter einer eher losen Zusammenstellung. Auch der Talmud lässt sich als Reaktion auf das Christentum verstehen. Er entstammt der Rabbinerzeit, in der sich das Judentum nach der Zerstörung des zweiten Jerusalemer Tempels neu orientieren musste. Die Rabbiner vertraten die Auffassung, dass Moses von Gott nicht nur die schriftlichen, sondern auch mündliche Gesetze erhalten habe. Die Überlieferung dieser zweiten Tora wurde zum Kern ihres Gelehrtentums. Dabei war ihnen wichtig zu betonen, dass sie die mündlich überlieferten Worte in der Schrift bloß wiederholten. Deshalb wird der erste Teil des Talmud Mishnah genannt, was wörtlich Wiederholung bedeutet. Durch die orale Praxis kam es zu Abweichungen in der Überlieferung, die man untereinander diskutieren musste. Dabei ging es vor allem um die richtige Anwendung der Gesetze im religiösen Alltag. Als sich um das Jahr 200 herum doch noch das Bedürfnis einstellte, die rabbinische Lehre schriftlich zu fixieren, nahm man die unterschiedlichen Lehrmeinungen in die Mishnah mit auf. So erhielt sie ihre eigenwillige Form, die man als religiöse Problemerörterung bezeichnen könnte. In den folgenden Jahrhunderten kam noch die Gemara hinzu, ein Analyse- und Kommentarteil für die Mishnah. Zusammen bildeten sie den Talmud, wie er uns heute überliefert ist. Ihn gibt es in zwei Versionen, in einer palästinischen, die um 500 abgeschlossen wurde, und in einer längeren babylonischen, deren Arbeit sich etwa bis 800 hinzog. Blink Nummer 8. Durch vielfältige Übersetzungen verbreitete sich die Bibel auf der ganzen Welt. Bestseller gibt es wie Sand am Meer, aber keiner hat sich so oft verkauft wie die christliche Bibel. Etwa 5 Milliarden Exemplare wurden bis heute produziert. Übersetzungen liegen in 674 Sprachen vor. Durch das Alte Testament sind so auch die jüdischen Bibelschriften weltweit bekannt geworden. Schauen wir uns zum Abschluss einige wichtige Stationen an, die der Bibel den Weg zu ihrer internationalen Verbreitung bereiteten. Die bedeutsamste Übersetzung aus früherer Zeit ist die lateinische Vulgata. Sie wurde 383 auf Geheiß des Papstes Damasus von Hieronymus erarbeitet. Der Kirchenvater gehörte zu den wenigen, die über Hebräischkenntnisse verfügten, weshalb er die gängigen griechischen Versionen des Alten Testaments mit den hebräischen Originaltexten abgleichen konnte. Er übertrug sie zusammen mit dem Neuen Testament ins Lateinische. Die Vulgata, was auf Deutsch die Volkstümliche bedeutet, wurde im Mittelalter zur Standardausgabe. Eine weitere wichtige Übersetzung war die syrische Peschita, die einfache, aus dem 2. Jahrhundert. Sie wird noch heute in syrischen Kirchen verwendet. Als sich das Christentum im 5. Jahrhundert über den Kaukasus verbreitete, wurde die Bibel aus dem Syrischen ins Armenische übertragen und von dort wiederum ins Georgische. Erste deutsche und englische Übersetzungen entstanden im 8. Jahrhundert. Bis zur Reformation waren die biblischen Schriften allerdings Sache der kirchlichen Gelehrten. Die Luther-Übersetzung von 1534 war die erste deutsche Vollbibel, die auf eine zugängliche Sprache Wert legte. Besonders schwierige Stellen passte Luther an den Alltag der Menschen seiner Zeit an. So wollte er erreichen, dass sich die Bibel auch ohne höhere Bildung verstehen ließ. Eine ähnlich große Bedeutung kommt der King James Bibel für den englischsprachigen Raum zu. Nachdem sie 1611 in England zur zentralen Bibelausgabe geworden war, verbreitete sie sich bald auch in Nordamerika. Im Zuge des Kolonialismus und durch missionarische Tätigkeiten wurde die Bibel schließlich auch in viele asiatische, afrikanische und lateinamerikanische Sprachen übersetzt. Wie du siehst, hat die Bibel eine lange und komplexe Überlieferungsgeschichte. Das Bedürfnis, unter allen Versionen die richtige zu finden, lässt sich natürlich nachvollziehen. Es würde die Orientierung sehr viel einfacher machen. Aber das würde der Bibel nicht gerecht. Denn es gehört zu ihrem Wesen, dass sie eben nicht nur ein Buch ist, sondern viele Bücher. Die Quintessenz der gerade gehörten Blinks ist, dass die Bibel eine lange und komplexe Entstehungsgeschichte hat. Ihre Ursprünge gehen zurück bis ins 10. Jahrhundert vor Christus, als das Judentum noch eine Kultreligion war. Etwa 500 Jahre später gewann die Schriftform im Zuge der Zerstörung des ersten Jerusalemer Tempels an Bedeutung. Mit der Tora entstand das Fundament der Bibel. Darauf aufbauend formten sich in den folgenden Jahrhunderten in einem wechselseitigen Differenzierungsprozess der jüdische Tanach und die christliche Bibel mit dem Neuen Testament. Durch Übersetzungen in fast 700 Sprachen sind die biblischen Schriften heute auf der ganzen Welt bekannt. So, das waren also unsere Blinks zu Die Entstehung der Bibel von Konrad Schmidt und Jens Schröter. Wir danken dir fürs Zuhören.